Kupot, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Die Geschichte Berlins ist untrennbar mit der Dynastie der Hohenzollern verbunden. Sie trugen als Markgrafen von Brandenburg, preußische Könige und deutsche Kaiser maßgeblich zum Aufstieg der heutigen Metropole an der Spree bei und prägten mit zahlreichen Bauten das Stadtbild. Und die meisten von ihnen sind immer noch in Berlin. Unter dem Berliner Dom befindet sich die Hohenzollerngruft, in der viele Mitglieder der Familie ihre letzte Ruhe fanden. 6 Jahre war sie wegen Umbau geschlossen, jetzt ist sie frisch saniert und wieder für Besucher zugänglich. Warum diese Sanierung nötig war, die Geschichte der Gruft und ihre kunsthistorische Bedeutung, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Und wer könnte besser dazu Auskunft geben als die Dombaumeisterin des Berliner Doms höchstpersönlich, Sonja Tubbesing. Sie hat Architektur an der Technischen Fachhochschule Berlin, der heutigen Berliner Hochschule für Technik, studiert und führte anschließend ein eigenes Architekturbüro mit dem Schwerpunkt Denkmalpflege. 2016 übernahm sie dann schon als Freiarchitektin das Dombaubüro und wurde 2020 zur Dombaumeisterin ernannt. In dieser Funktion übernahm sie dann auch die Projektleitung für die Sanierung der Hohenzollerngruft. Herzlich willkommen, Frau Tubbesing.
Ja, hallo Herr Bergmann.
Dombaumeisterin, das ist ja auch wahrlich kein alltäglicher Jobtitel. Was macht eigentlich eine Dombaumeisterin so den ganzen Tag?
Ja, also der Job als Dombaumeisterin ist eigentlich jeden Tag anders. Also es gibt eigentlich keinen Regeltag. Ich fange auch nicht zu einer regelmäßigen Zeit an und höre zu einer regelmäßigen Zeit auf. Es gibt immer was Neues, wenn ich zur Arbeit komme. Da steht einer vor mir und sagt, hier ist was kaputt gegangen, kannst du dich mal kümmern, da fehlt irgendwas. Wir haben in den letzten Tagen aus Versehen Feueralarme gehabt, weil wir ja unsere eben durch die Bauarbeiten, was Sie angedeutet haben, auch unsere Brandmeldeanlage überarbeitet haben. Dann heißt es, es muss evakuiert werden, wir müssen gucken, was ist los. Also so fängt ab und zu mein Tag an. Aber manchmal gehe ich auch ganz gemütlich in mein schönes Büro und fange erstmal an, meine E-Mails zu beantworten.
Ja, zumindest wird es nicht langweilig.
Auf gar keinen Fall.
Also wir könnten natürlich jetzt die ganze Folge auch nur mit dem Dom und seiner Geschichte füllen. Da könnten Sie wahrscheinlich Unmengen zu erzählen. Aber wir sollen uns ja heute ein bisschen auf die Gruft konzentrieren. Trotzdem hängt natürlich Ihre Geschichte auch untrennbar mit der des Doms zusammen. Also vielleicht könnten Sie am Anfang einmal ganz kurz einen Überblick geben über die Entstehung der Gruft und über Ihre Baugeschichte.
Also der Dom, so wie wir ihn heute kennen, ist ja noch nicht besonders alt. Der ist erst 1905 fertig geworden und damit natürlich auch die aktuelle Grablege. Ich fange jetzt mal ganz von vorne an. Und zwar gab es am damaligen Schloss die Dominikanerklosterkirche. Und unter dieser Kirche gab es eine ganz kleine Gruft. Und der Kurfürst Joachim II. Hat im Jahre 1536, das ist auch urkundlich belegt, angefangen, dort die Familiengrablege zu gründen. Und hat 1542 dann die Gebeine von seinem Vater und seinem Großvater, das sind die Kurfürsten Joachim Cicero und Joachim I., von Lenin nach Berlin gebracht. Die waren im Kloster Lenin beigesetzt oder bestattet und hat damit im Prinzip die Familiendynastie in Berlin begründet, um zu sagen, die Residenzstadt Berlin ist befestigt und wir haben hier unseren Sitz. Diese Klosterkirche ist dann in den 1740er Jahren baufällig geworden. Also man hat natürlich schon angefangen, da immer wieder noch zu restaurieren und umzubauen. Es wurden immer weitere Särge auch bestattet. Die Gruft wurde erweitert. Also man hat immer wieder neue Teile dort sozusagen ausgehöhlt. Aber das war dann irgendwann kein Zustand mehr. Und 1750 wurde dann ein neuer Dom am heutigen Platz des jetzigen Doms gebaut von Johann Baumann dem Älteren. Und dieser etwas kleine und barocke Dom hatte auch eine Gruft. Also es sind dann sozusagen alle dort damals 51 Särge von der Dominikanerklosterkirche in den neuen Dom transformiert worden. Und diese Gruft war aber nicht besonders repräsentativ. Das war ein ganz einfacher, ja, gemauerter Raum unterhalb des Kirchenschiffes. Die Gruft lag damals auch tiefer als heute. Das heißt, es gab immer mal wieder Probleme mit Hochwasser. Wenn die Spree zu viel Wasser führte, ist da Wasser reingelaufen. Die Särge haben darunter gelitten. Die standen dann auch regelmäßig im Wasser. Und die Hohenzollern haben anscheinend keinen großen Wert darauf gelegt, dort eine repräsentative Grablege zu bauen. Und als Deutschland dann sozusagen mit der Reichsgründung 1871 Kaiserreich wurde, hat der Kaiser entschieden, einen größeren Dom zu bauen, eben den heutigen. Da gab es, das ist auch schon eigentlich ein Podcast wert, wie hat der Dom sich eigentlich entwickelt. Und eben mit dem Neubau dieses Domes wurde auch diese Gruft neu gebaut. Die Särge wurden alle auch wieder sozusagen umgelagert. Man musste ja abreißen. Es wurde eine Interimskirche im Montbijou-Park gebaut, eben auch mit Gruft. Dort sind die Särge während der Bauzeit untergebracht gewesen und 1904 dann bis zur Wiedereröffnung 1905 wieder zurückgebracht worden.
Also ganz schön viel unterwegs gewesen. Ja, genau, kommen wir mal zu den eigentlich dort Bestatteten. Also wer liegt denn wirklich in dieser Gruft? Wer war der Erste, der dort bestattet wurde und wer war der Letzte von den Hohenzollern?
Wir haben aktuell insgesamt 91 Särge. Davon sind 33 Kindersärge. Können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Also eine sehr, sehr hohe Kindersterblichkeit. Das finde ich persönlich auch sehr berührend, diese vielen kleinen Särge dort auch bestattet zu sehen. Aber wer liegt denn dort? Also ich hatte ja gerade gesagt, die ältesten Bestattungen sind ja eigentlich gar nicht dort bestattet worden, sondern die sind woanders bestattet worden. Die ältesten Bestattungen sind leider auch verloren gegangen. Die sind damals von dem Umzug aus der Dominikanerklosterkirche in den Neubau irgendwie verschollen. Und als dann das Humboldt-Forum gebaut wurde und man diese Schlosskeller gefunden hat, hatten wir noch gehofft, dass da irgendwie was gefunden wird, aber die sind irgendwie weg. Die älteste Bestattung ist der Kurfürst von Brandenburg, der Johann Georg. Der ist 1525 geboren und 1598 gestorben. Der ist in einem ganz einfachen Zinksarg damals bestattet worden. Das ist die älteste Bestattung, aber nicht der älteste Sarg. Dieser Zinksarg ist damals anscheinend eben auch in dieser doch etwas schlecht ausgestatteten Gruft kaputt gegangen und man hat ihn dann im 19. Jahrhundert ersetzt. Der älteste Sarg ist von Kurfürstin Elisabeth Magdalena von Brandenburg. Der Sarg ist von 1607 angeblich und das ist eine einfache Kastenform, auch aus Zinn. Und das Charakteristische daran ist aber, dass oben auf dem Deckel sozusagen die gekreuzigte Jesusfigur abgebildet ist. Das sieht sehr, sehr schön aus. Also es ist alles in Metall gearbeitet, sehr fein ziseliert gearbeitet. Und dann ist auf dem Deckel des Sarges gibt es Inschriften. Das haben wir noch nicht entschlüsselt. Also wir hatten ja, wie gesagt, diese große Bauarbeiten in den letzten Jahren. Aber wirklich, was Sargforschung anbelangt, also auch, ich werde immer gefragt, was ist denn in den Särgen? Habt ihr die Särge aufgemacht? Also das muss ich immer mit Nein beantworten, weil das wäre ein eigenes Projekt gewesen. Also die ganze Heraldik, da sind ja auch Wappen abgebildet, das sind Farbfassungen an den Särgen. Das ist sehr, sehr spannend. Und für mich geht jetzt eigentlich die Sargforschung los. Also, wir haben gesagt, die älteste Bestattung ist nicht der älteste Sarg. Wir hatten den ältesten Sarg. Und die jüngste Bestattung, das ist die Marina Victoria. Das ist eine Enkelin von Wilhelm II. Die ist geboren und gestorben am gleichen Tag im September 1915 in Wilhelmshaven. Die ist in einem wunderschönen Marmorsarkophag, also bestattet, der ganz, auch ganz fein gearbeitet ist mit Rosenranken. Es gibt Initialen von ihr auf dem Deckel obendrauf. Und dieser Sarg ist aber auch erst 1926 in den Dom gekommen. Und das ist wirklich die einzige aktive Bestattung im Dom gewesen. Alle anderen Särge sind, wie wir gerade gesprochen haben, schon mehrfach umgezogen und eben auch in diesen Dom eingezogen. Aber es gibt keine aktive Bestattung dort, außer dieser letzten Enkelin vom Kaiser.
Also wirklich auch ein Drittel Kindersärge fast. Ja. Das ist ja wirklich bemerkenswert.
Dann würde ich noch was ein bisschen erzählen. Ich werde auch immer gefragt, also das sind ja jetzt Leute, die kennt ja eigentlich niemand mehr, ne, von denen wir gerade gesprochen haben. Aber es gibt natürlich auch so richtige, was kann man sagen, Kassenschlag.
Genau, wer sind die Stars?
Wer sind die Stars in der Grablege? Also da haben wir natürlich eine sehr wichtige Persönlichkeit, den großen Kurfürsten. Und seine erste Frau, die Herrschaften war ja teilweise auch leider öfter verheiratet, 1, 2, 3 Mal sogar. Seine Frau ist auch bei uns bestattet, Luise Henriette von Nassau-Oranien. Und auch alle ihre Kinder, die sind auch relativ früh verstorben, diese Kinder. Die sind auch bei uns bestattet. Und die zweite Frau vom großen Kurfürsten, die Dorothea, ist auch im Dom bestattet. Und das Interessante ist, an diesen beiden, also Friedrich Wilhelm und seine Frau Dorothea, sind quasi umgebettet worden. Die waren vorher in zwei wunderschönen Sarkophagen, die von Arnold Nering geschaffen worden sind. Und diese schönen Sarkophage standen damals in dem Vorgängerbau im Kirchenschiff. Das ist aber bei den Protestanten nicht gewünscht, dass sozusagen menschliche Überreste oder Reliquien auf der Ebene der Kirche, der Predigt stehen. Und mit dem jetzigen Neubau des Domes, so wie wir heute kennen, sind eben diese beiden Personen umgebettet worden in zwei sehr, sehr große, monumentale, ganz schlichte Marmorsarkophage. Und die Prunksärge, so nennen wir immer diese schönen ausgestalteten Särge von Nering, die standen in der 1975 abgerissenen Denkmalskirche. Und die großen Marmorsarkophage sind dann eben mit allen anderen Särgen in der Grablege bestattet worden. Gleiches haben wir für König Friedrich Wilhelm II. Und auch seiner zweiten Frau. Die sind auch umgebettet worden. Die sind in sehr, sehr schönen Särgen gestaltet von Schlüter bestattet gewesen. und eben aus dem gleichen Grunde wie damals mit dem Neubau des neuen Doms auch umgebettet worden in diese wahnsinnig großen und ja, wirklich auch eindrucksvollen Marmorsarkophage. Die erste Frau von König Friedrich Wilhelm II., die Königin Elisabeth Christine, die ist vermutlich auch bei uns bestattet. Wir wissen das aber nicht genau, weil durch die Kriegszerstörung auf dem Dom ist ja eine Bombe draufgefallen 1944 auf die Kuppellaterne, die hat angefangen zu brennen, die ist bis in die Predigtkirche gefallen und ist dann dort durch den Fußboden in die Grablege. Und es sind 5 Särge wirklich unwiederbringlich verloren gegangen dadurch und es gab wirklich ein großes Durcheinander in der Grablege und wir vermuten, dass Elisabeth Christine bei uns bestattet ist. Wir haben Ende letzten Jahres, das ist wirklich der einzige Sarg, den wir jetzt auch aufgemacht haben, wir haben den Sarg geöffnet und einer Gerichtsmedizinerin einen Knochen mitgegeben, um eine Genanalyse zu machen. Und jetzt warten wir auf die Ergebnisse und wir müssten dann noch sozusagen noch einen zweiten Sarg öffnen, weil wir wissen definitiv, dass ihre Schwester bei uns bestattet ist. Und darüber kann man über die Genanalysen dann die Verwandtschaft herausfinden.
Also einige große Namen des Hauses Hohenzollern sind da. Jetzt natürlich dann die spannende Gegenfrage, wer liegt denn nicht da und warum?
Genau, es gibt einige wirklich sehr bekannte Persönlichkeiten, Könige und Kaiser, die nicht dort bestattet sind. Eventuell eben genau aus dem Grund, dass die Gruft nicht besonders repräsentativ war in dem Vorgängergebäude. Meine Vermutung aber ist auch, dass sie, wir sprachen ja darüber, dass der Kurfürst die Stadt Berlin als Residenzstadt befestigt hat durch die Grablege, durch die Familiendynastie und das sozusagen das Ausgreifen in das Umland. Es gibt das Schloss Charlottenburg, Potsdam ist wichtig geworden, dass man eben auch dort mit Mausoleen, da gibt es ja auch bekannte und sehr schöne Mausoleen, dass man eben mit den Bestattungen dort auch eine Befestigung vornehmen konnte. Das ist so meine Überlegung. Also es gibt verschiedenste Orte, eben Potsdam und Berlin. Es ist einmal die Friedenskirche in Sanssouci. Da ist König Friedrich Wilhelm IV. Bestattet und Königin Elisabeth. Dann gibt es das Mausoleum in Sanssouci, da ist Kaiserin Auguste Victoria bestattet und 2 ihrer Kinder. Dann gibt es das Mausoleum bei der Friedenskirche. Das ist übrigens auch von Julius Karl Raschdorff gebaut worden, das Mausoleum, und war im Prinzip zu sagen der Referenzbau für den Kaiser. Man sieht das, wenn man dort ist, dass die Materialien, die Formen und Detailsprache ist relativ ähnlich zum Berliner Dom. Dort ist der König Friedrich Wilhelm I. bestattet, Kaiser Friedrich III. Und Kaiserin Victoria. Dann kennen wir natürlich alle die Gruft im Park Sanssouci mit den Kartoffeln. Ich weiß nicht, sind Sie schon mal dort gewesen, wo auf der Grabplatte die Kartoffeln abgelegt sind? Und dann gibt es ja noch das wunderschöne Mausoleum im Schlosspark von Charlottenburg, wo König Friedrich Wilhelm III. Bestattet ist, Königin Luise, Kaiser Wilhelm I. und seine Frau Kaiserin Augusta. Und dann gibt es noch Prinz Albrecht. Der ist nicht so bekannt, aber der liegt auch unten mit in der Gruft. Und dann, last but not least, muss ja Wilhelm II., Kaiser Wilhelm II. Abdanken 1918 und der ist in seinem Exil in Dorn beigesetzt.
Ja, wir haben gehört, also insgesamt sind es 91 Särge. Sie haben gesagt, die Sargforschung geht eigentlich noch richtig los jetzt erst, aber man sieht ja jetzt schon, es sind ganz unterschiedlichen Größe, Material, Dekoration, Zinksarg haben Sie gerade schon kurz erwähnt. Also was für verschiedene Arten gibt's denn da und wie haben die sich auch so über die Zeit hinaus entwickelt?
Das ist sehr spannend zu sehen, wie sich über sozusagen, wir haben ja Särge über 500 Jahre in einem Spektrum, wie sozusagen die Sepulkralkultur oder auch die Kunst, die Bildhauerei sich entwickelt hat oder wie man auch sozusagen den Umgang mit dem Tod oder die Repräsentanz des Menschen, der dort bestattet ist, wie man damit umgeht, das ist eigentlich ganz spannend zu beobachten und da möchte ich mich in nächster Zeit auch ein bisschen weiter mit beschäftigen. Also die ältesten Särge sind ja aus dem 16. Jahrhundert und das sind diese einfachen Kastenformen. Also man muss sich das wirklich vorstellen, das ist ein konischer Kasten, der ist unten schmal, wird nach oben größer. Die sind aus Zinn oder Zink, die haben keine Füße und kaum Verzierung. Eben diese Inschriften vielleicht oben auf dem Deckel und diese liegende Christusfigur. Und man muss dazu sagen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es gibt ja diese Außensärge, die man sieht, wo im Prinzip ja eben Abbildungen drauf sind, mehr oder weniger. Und jeder Sarg hat aber nochmal eine Innenbestattung. Also der verstorbene Leichnam liegt nicht direkt in dem Sarg, den wir sehen, sondern es gibt immer noch diese Innenbestattung. Das ist ganz wichtig, weil ja, ich glaube einfach, dass diese Bestattungsart für die verstorbene Person vielleicht auch nochmal so ein geschützter Ort ist, ne? Dass man da nochmal so ein eigenes Begräbnis hat in dem Teil, was man dann hinterher sieht. Dann die etwas aufwendigeren Särge sind aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die sind auch noch aus Zinn, auch noch ein Kasten. Die bekommen aber Tragegriffe. Das sind meistens so mit Löwenköpfen. Das ist ja eben auch ein wichtiges Symbol, der Löwenkopf. Dann gibt es ab und zu auch Wappen und Farbfassungen an den Seiten, also an den Längsseiten und an den Schmalseiten. Dann im mittleren 17. Jahrhundert entwickelt sich das weiter, dass dann zum Beispiel Füße mit unter den Särgen sind. Es gibt einen sehr schönen, das ist, glaube ich, auch der erste, der Füße hat. Da ruht dieser Kasten wirklich auf so Rücken der Löwen. Das sieht ganz schön aus. Oder es gibt dann auch große Kugeln, wo so ein Greiffuß von einem Adler abgebildet ist. So, und dann im späten 17. und Beginn 18. Jahrhundert werden die sehr, sehr stark ausgearbeitet, die Metallsärge, also sehr barock, sehr figürlich. Es gibt Gesichter drauf, es gibt Totenköpfe, wo dann zum Beispiel auch so eine Sanduhr draufsteht, wo die Zeit dann durchläuft. Es gibt dann Szenen aus dem Leben der verstorbenen Person, war die kriegerisch unterwegs, sind Schlachten gewonnen worden und so. Das ist sehr wichtig in der Zeit. Und dann beginnt aber im laufenden 18. Jahrhundert, gibt es dann weniger Metallsärge, sondern dann wird das Holz wichtig. Das ist natürlich ein ganz anderer Stoff. Der ist ja wärmer, der hat eine ganz andere Ausstrahlung und diese Holzsärge haben dann oft auch eine Stoffbespannung, die sehr, sehr wertvoll ist, sehr edel. Da sind Gold- und Silberfäden drin, Seidendamaststoffe, wirklich sehr, sehr schön. Also da gibt's dann auch Applikationen, Adler, die aus Seide gestickt da drauf sind. Also auch selbst diese Stoffsärge kann man ganz toll gestalten. Es gibt natürlich auch so Trotteln, die da rumhängen. Also wirklich sehr schön. Dann gibt es Kronenkissen, die noch oben drauf liegen, die auch aus Samt sind. Auf diesen Kissen liegen auch oftmals noch Kronen oben drauf. Alles sehr gülden, sehr, sehr wertvoll. Dann wird es aber wieder einfacher. Also im späten 18. Jahrhundert verschwinden dann oftmals wieder diese Stoffe. Dann kommen aber andere, Holzarten. Ne? Es gibt dann zum Beispiel Mahagoni-Särge, also da wird sozusagen das Material wieder in den Vordergrund gestellt, auch furnierte Särge. Also da spielt man quasi mit den Oberflächen. Und die Steinsarkophage, die kommen eigentlich erst im 19. Jahrhundert. Also wie gesagt, haben wir ja schon über diese großen Marmorsärge gesprochen. Die sind weniger verziert und schlichter, bis auf diese, wo ich auch schon drüber gesprochen habe, letzte Bestattung mit den sehr, sehr schönen Rosenranken.
Also wirklich erst eine Steigerung sozusagen, auch ein bisschen Individualisierung durch den äußeren Schmuck natürlich und dann wieder etwas schlichter. Nun ist ja Holz und gerade Stoff auch sehr viel vergänglicher als Metallsärge. Also es ist ja erstaunlich, dass die dann wirklich noch so gut erhalten sind. Aber da kommen wir sicherlich auch nochmal zu. Sie haben schon gesagt, also die Verzierungen sind natürlich bemerkenswert und auch sehr, sehr unterschiedlich. Also sicherlich auch viel Material für die kunsthistorische Forschung, was man über sepulkrale Kultur sagen kann und ähnliches. Also wo liegt da so die Bedeutung in diesen Särgen?
Naja, also dadurch, dass es sozusagen eine der größten Grablegen Europas ist, da kommen wir ja nachher auch noch dazu. Also in Deutschland ist das schon einzigartig, so eine große zusammenhängende Grablege zu haben. Es gibt natürlich viele Grüfte, kleinere Familiengrüfte, natürlich auch in Klöstern gibt es auch noch Grüfte. Aber sozusagen diese zusammenhängende Familiengruft, das ist schon was Besonderes und ich glaube, da kann man viel ablesen. Also das ist in den letzten Jahren echt nicht mein Thema gewesen, die kunsthistorische Forschung an Bestattungskultur, finde ich aber insgesamt sehr spannend. Und die Personen, die jetzt vielleicht auch Lust kriegen, den Berliner Dom zu besuchen, werden sehen, dass wir jetzt in der Grablege gibt es einen vorgeschalteten Raum, den wir nennen den immer Vermittlungsraum, wo wir Informationen über die Hohenzollern geben. Und da ist unter anderem ein interaktives Modell der Grablege aufgebaut, wo man sich über unterschiedliche Vertiefungsebenen dann eben auch mit den verstorbenen Personen beschäftigen kann. Und das hat auch was, finde ich, mit Sargforschung oder sozusagen auch Kulturforschung zu tun. Da gibt es Informationen über die Personen. Woran ist die gestorben? Was waren ihre letzten Gedanken? Welche Musik wurde eventuell gespielt auf der Bestattung? Und wie viele Kinder gab es? Wie haben die Abschied genommen? Also das sind auch so die Themen, mit der sich meine Kollegin beschäftigt hat. Und das hat natürlich echt Potenzial nach oben, dann auch richtig tief einzusteigen.
Ich glaube, da sind noch einige Lücken, die erforscht werden können.
Auf jeden Fall, ja.
Was für ein Verständnis von Tod sieht man denn eigentlich in dieser Familiengruft? Auch von Herrschaft und Repräsentation, also wie zeigt sich das sozusagen auch in dieser Gruft mit den Särgen?
Ja, das ist sehr individuell, sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel einen sehr, sehr großen Sarg, da sind diese Füße, von denen ich gesprochen habe, da sind keine Füße von Greifvögeln drauf, sondern da kommen so Feuerblitze raus und gibt's Kanonen an den Seiten rechts und links. Also wirklich eine Herrschergeste, so eine kriegerische Geste. Dann gibt es einen Sarg, den ich persönlich wunderschön finde. Also ich werde ja oft gefragt, haben Sie einen Lieblingssarg? Also das ist mein Lieblingssarg. Der ist ganz filigran gestaltet, schon fast so wie mit geklöppelter Spitze werden da so Ranken ringsherum aufgelegt. Der hat auch florale Elemente, Mohnblumen, also aus dem Metall. Mohnblumen sind abgebildet, Granatapfel ist ja auch immer so ein ganz wichtiges Symbol. Aber unter anderem ist da eine Abbildung einer liegenden Frau, die ist vielleicht so 20 Zentimeter lang und 10 Zentimeter hoch, diese kleine Abbildung, auch in Metall ziseliert, wo eben die verstorbene Person liegt und ein Engel über ihr steht und so letzte Worte spricht. Und also eben, das ist eben sehr persönlich, einerseits vielleicht diese kriegerische Situation, aber andererseits auch so ein persönlicher Abschied von einer Person, die sehr gläubig ist. Also ich glaube auch, dass die Menschen sich damals wirklich auch bewusst Gott hingegeben haben und gehofft haben, dass sie in den Himmel kommen, dass sie irgendwann in den jüngsten Tagen wieder auferstehen werden. Und das spürt man an den Särgen teilweise.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, also die Hohenzollerngruft, eine der großen dynastischen Grablegen Europas, reiht sich ein mit der Kapuzinergruft der Habsburger in Wien, der Escorial in Spanien. Aber gibt es vielleicht bestimmte Eigenheiten, also die sie von den anderen Grablegen unterscheidet, die vielleicht auch auf bestimmte Charakteristika der brandenburgischen, preußischen und deutschen Herrscher schließen lassen?
Also in Wien bin ich selber schon gewesen. Das haben wir uns damals angeschaut, bevor wir mit der Baumaßnahme begonnen haben. Madrid haben wir leider nicht geschafft. Das steht auch noch so auf meiner nächsten Reisezielliste. Der erste große Unterschied im Berliner Dom ist eigentlich die protestantische Grablege. Ne? Also die anderen sind ja katholisch geprägt. Ich glaube, das zeigt sich eigentlich in der Schlichtheit. Also diese Grablege ist ja relativ einfach gehalten. Es gibt keine Deckenverzierungen, es gibt diese einfachen Sandsteinsäulen, es gibt sagen dort, wo in der Predigtkirche oben der Altar steht, gibt es unten drunter auch eine etwas erhöhte Raumsituation, da wird der Raum etwas höher, da gibt es leicht verzierte Kapitelle über den Säulen, aber sonst gibt es da keinen großen Schmuck, also ganz anders als in Wien beispielsweise, wo Mosaiken, wo, also da knallt es halt richtig, ne? Also das ist wirklich sehr herrschaftlich. In Wien haben wir ja im Prinzip auch das, was wir in der Dominikanerklosterkirche damals hatten, nämlich diese Gruft ist immer erweitert worden. Es gibt ja sozusagen eine Ursprungsgruft und die ist immer wieder neu erweitert worden, weil das ja auch noch eine aktive Bestattung war. Und der Berliner Dom ist kein aktiver Bestattungsort mehr. Also werde ich auch oft gefragt, ne, wer denn die nächste Beisetzung sein wird. Und da muss ich dann immer sagen, es wird keine Beisetzung mehr geben bei uns. Es ist kein aktiver Friedhof mehr in dem Sinne. Was ich auch noch ganz spannend finde, ich hatte mich jetzt mit Madrid nochmal so ein bisschen beschäftigt. Das Thema hatten wir in Wien aber auch, weil wenn jemand bestattet wird, ne, wenn jemand jetzt das eklig findet, muss er vielleicht einen Moment weghören. Also wenn ein Mensch stirbt, entstehen ja Faulgase, Leichengase und es entstehen Flüssigkeiten und so, das ist alles nicht so ganz lecker. Und deswegen müssen Grablegen eigentlich auch gut belüftet sein. Die Grablege im Berliner Dom wäre auch zu belüften gewesen. Also es gibt in der Decke so ein paar bauzeitliche Öffnungen. Es gibt nur drei Fenster, also deswegen, das ist nicht gut, ein Fenster zu öffnen. Wir kommen auch gleich noch zu den Bauarbeiten, was wir da gemacht haben. Aber wichtig ist einfach, dass man für eine Luftzirkulation sorgt in einer Grablege. Und in Madrid haben sie das aber so gelöst, dass es gibt einen extra Raum, die sogenannte Faulkammer. Dort werden die Sarkophage für 25 bis 50 Jahre erstmal untergebracht, sodass sie aus dem Gröbsten ist mal raus sind und dann werden sie in den restlichen Bestattungsraum untergestellt. Also auch das ist eine Besonderheit, das haben wir beispielsweise nicht.
Ja, jetzt haben wir viel über die Gruft und die Särge gesprochen. Kommen wir mal quasi zu Ihrer Hauptarbeit, also der Sanierung in den letzten Jahren. Seit 2020 wurde die Gruft umgebaut und wurde jetzt kürzlich am 1. März wieder eröffnet für Publikum. Wie war denn der Zustand vor der Sanierung? Also welche Schäden gab es da? Wir haben schon ein paar kurz erwähnt, auch Kriegsschäden. Und wie war der Zustand der Särge auch? Und also wodurch haben sie am meisten gelitten?
Ja, also auch da muss ich wieder so ein bisschen in die Geschichte eingreifen. Die Bestattung oder die Grablege war bauzeitlich eigentlich nicht dem öffentlichen Besucherverkehr geöffnet. Also die Menschen, die sozusagen trauern wollten oder die sich mit dem Tod beschäftigen wollten, konnten in die damalige Denkmalskirche gehen, die natürlich auch ein Repräsentanzort der Hohenzollern war. Und die Grablege hatte eigentlich dort ihren einzigen Eingang. Es gab eine Treppe in der Denkmalskirche, von der man sozusagen auf Kirchenniveau in die Gruft kommen konnte. Und die Grablege, so wie sie jetzt ist, ist auch erst lange, lange nach den Reparatur- und Wiederaufbauarbeiten des Berliner Doms erst 1999 öffentlich zugänglich gemacht worden. Der Dom an sich ist ja 1993 wieder geöffnet worden nach den Sanierungs- und Wiederaufbauarbeiten. Und 1993 hatte der Dom vielleicht, 150.000, 200.000 Besucher im Jahr. Und wir hatten jetzt vor Schließung, also im Jahre 2019, 750.000 Menschen. Also das ist toll. Wir freuen uns natürlich darüber, dass so viele Leute sich für den Berliner Dom interessieren. Das ist aber nicht gut für die Särge. Und weil sie ja eigentlich auch nicht öffentlich begehbar war, ist sozusagen der Mensch, der da reinkommt mit seiner Wärme und Feuchtigkeit, in der Tat ein Problem. Und diese vielen Menschen haben eben zu einem schlechten Raumklima für die Särge gesorgt. Wir können da auch oder konnten auch nicht lüften, weil wenn ich jetzt diese drei Fenster, die auch noch zu Spree sind, öffne, kriege ich feuchte Luft. Und das ist besonders schädlich eben für die Holz- und Stoffsarkophage. Also erstmal ist die Luft nicht besonders gut oder das Klima nicht gut für die Särge. Und die Luft ist auch nicht gut für die Besucher. Also wir haben das gemessen über mehrere Jahre sozusagen, den Zustand der Luft. Und die CO2-Belastung war am Ende des Tages relativ hoch. Und man hat dann einfach, das war auch vor meiner Zeit gesagt, wir müssen hier was machen. Also das war das eine Problem, das schlechte Klima. Das andere Problem war aber auch, dass die Leute, wenn sie in den Dom kamen, erstmal in die Predigtkirche kamen, sich dort umgeschaut haben, dann sind sie erstmal weiter nach oben gegangen. Es gibt ja auch noch ein Dombaumuseum und dann kann man ja noch bis auf die Kuppel nach oben. Und am Ende dieses Gesamtrundgangs, der max so um eine Stunde, 45 Minuten bis eine Stunde gedauert hat, sind die dann in die Grablege gekommen. Die waren warm, die waren feucht, die waren unkonzentriert, weil sie schon so lange im Haus unterwegs waren. Und die wussten eigentlich gar nicht, was ist das? Es war ein schummriger Raum und meistens sind die relativ normal redend da durchgelaufen und haben dann den Dom verlassen. Auch das war so ein Moment, wo man dann gedacht hat, Mensch, also wir müssen den Menschen auch so ein bisschen was mitgeben, damit die verstehen, wo sind sie denn eigentlich? Das war so der Punkt, wo man, ich glaube, 2014 gesagt hat, wir müssen was machen. Und ja, ne, wir sagen ja immer, seit 2020 ist die Gruft wegen Umbau geschlossen, aber dieser Vorlauf, den man auch braucht, um so ein Projekt zu initiieren, um die Gelder zu akquirieren, das hat der Dom ja auch nicht aus eigener Tasche bezahlt. Das ist schon enorm. Also man hat wirklich 6 Jahre gebraucht, um da so weit zu sein und auf den Startknopf zu drücken und zu sagen, jetzt geht's los.
Und dann will man loslegen und dann kommt Corona.
Ja, das war spannend. Wir haben nämlich die Särge im Corona-Lockdown. Also transportieren Sie mal 91 Särge, das sind ein paar LKW-Ladungen. Das war ganz spannend. Wir sind quasi unterm Radar in einer leeren Stadt mit den Särgen unterwegs gewesen.
Und das sind ja teilweise auch, also Brocken, muss man sagen.
Ja, ja.
Die Marmorsärge, ja. Wie viel wiegen die?
8 Tonnen wiegen ja. Die schwersten.
Die sind auch nicht eben so transportiert.
Nee.
Also das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Was gab es denn sonst so für Schwierigkeiten vielleicht noch?
Also die Schwierigkeit ist, dass wir selber sehr schlecht dokumentiert waren an den Umbaumaßnahmen. Also die Pläne von 1900 sind sehr, sehr gut. Wir haben auch ein gutes Archiv, ist Gott sei Dank auch nicht abgebrannt im Zweiten Weltkrieg. Wir haben einen eigenen Archivar, der das auch gut pflegt. Es ist digitalisiert, das ist für mich ganz toll. Da kann ich sozusagen auf der Festplatte nach Plänen suchen. Das ist großartig. In der Wiederaufbauphase gab es natürlich auch sehr viele Pläne, aber wie das immer so ist, gibt es einen Plan und ist oftmals nicht so gebaut worden, wie es im Plan abgebildet ist. Und dann ist das noch größere Problem gewesen, dass dann nach der Wiederaufbauphase natürlich noch ganz viel gebaut worden ist. So, mach mal hier ein bisschen, ich brauche mal hier ein Kabel, auch da muss eine Regenleitung erneuert werden. Und das ist natürlich nicht mehr dokumentiert. Aber das war nicht dokumentiert. Und das ist uns ziemlich auf die Füße gefallen, weil wir teilweise gar nicht wussten, was sind das für Elektrokabel, die von A nach B laufen. Und der Dom ist ja nicht gerade klein. Also das sind ein paar Kilometer Kabel, die dann nachzuvollziehen sind. Das war sehr, sehr teuer, zu gucken, wie kriege ich denn diese ganze Infrastruktur umgebaut. Weil natürlich ein Stromnetz aus den 1980er Jahren, da schließt kein aktuell bauender Elektriker mehr an. Das war eine große Herausforderung, diese ganze Elektrik. Und dann natürlich auch der Instandhaltungsrückstau, den wir haben, weil eben nach der Wiedereröffnung 1993 eigentlich nur noch repariert wurde, aber nicht instand gesetzt. Das heißt, Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Regenwasserleitungen waren teilweise sehr marode. Und wir haben, muss ich das so vorstellen, die Grablege ist ja in der Mitte im Dom und dann gibt's aber außen herum im Prinzip wie so ein U andienende Räume. Und die haben wir komplett am Boden geöffnet. Also wir haben da auf märkischem Sand gestanden, das war echt ganz spannend. Und haben dort auch wirklich die vorhandenen Regenwasserleitungen auch von 1900 erneuert teilweise, wo es ging, oder auch saniert. Also das war auch eine große, also ne, man, das heißt immer, wir sanieren eine Grablege, aber eigentlich haben wir das ganze Gruftgeschoss des Berliner Doms so weit auf Vordermann gebracht, dass wir in den nächsten Jahren da auch keine Probleme haben. Weil ich hatte ja auch vorhin schon erzählt, in dem Vorgängerbau gab es ja auch immer mal wieder Hochwasserprobleme durch die Spree. In dem jetzigen Gebäude lag dummerweise genau in der Mitte eine Schmutzwasserleitung. Wenn es stark regnet, läuft das Regenwasser ja in die Spree und dann drückt es in die Kanalisation. Und wir hatten da, ich weiß nicht, ich habe es Gott sei Dank nie erlebt, aber so sagen wir, alle 5 bis 8 Jahre stand auch dort das Schmutzwasser drin. Und wir haben halt einfach auch geguckt, dass wir das so weit umbauen, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Also das waren eigentlich so große Herausforderungen. Ja, der Sargtransport an sich, wir haben ja gerade drüber gesprochen, eine große, schwere Särge, das war ein spannendes Thema. Die kann man ja auch nicht irgendwie transportieren, die muss man ja sozusagen immer im 90-Grad-Winkel tragen, weil ja die Bestattung noch drin ist. Und das ist natürlich für uns auch der Respekt gewesen, den wir dieser Person gezollt haben oder zollen wollten, dass die sterblichen Überreste auch so liegen bleiben dürfen und nicht irgendwann in einer Ecke von einem Innensarg liegen.
Es kostet natürlich alles auch eine wahnsinnige Menge Geld. Aus, ich vermute mal, verschiedensten Quellen. Also welche Fördertöpfe mussten Sie denn da anzapfen und wie viel Bürokratie stand dahinter? Hm.
Genau, ich sagte ja, 2014 war so ein wichtiges Datum für den Dom. Da wurde eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Eben aus der Not heraus, es muss was passieren, das ist nicht mehr gut so. Und mit dieser Machbarkeitsstudie ist man an den Bundestag herangetreten und hat gesagt, wir brauchen Geld, das ist ein wichtiges Denkmal von nationaler Bedeutung. Und da haben wir sozusagen Fördergelder vom BKM, also Bundesministerium für Kultur und Medien, erhalten. Aber im Paket mit dem Senat gibt es GRW-Mittel. Und damals sind wir von einer Fördersumme oder von einer Bausumme von 17,3 Millionen Euro ausgegangen. Das heißt, Bund und Senat geben einen Teil und der Berliner Dom musste auch 10% hinzufügen. Also 1,7 Millionen Euro war damals, gab Rücklagen, überhaupt kein Problem. Und das Interessante ist, diese beiden Fördertöpfe beinhalten auch zwei unterschiedliche Förderthemen. Also der Bund übernimmt die Sanierung der Grablege, alles was mit Beleuchtung in der Grablege, Sicherung der Särge, Umzug der Särge, Oberflächen, das ist alles sozusagen Bundesanteil. Und der Senat hat den Fördertopf für touristische Infrastruktur für uns geöffnet. Das bedeutet im großen Maße Barrierefreiheit. Also der Dom war bis jetzt eigentlich nicht richtig barrierefrei erschlossen. Also das heißt, man musste immer beim Pförtner klingeln, dann gab es einen Lastenaufzug, hieß es. Also es gibt ja auch große Teile, die wir transportieren. Dann kam der Pförtner raus, hat den Lastenaufzug bedient und dann konnte man in den Dom reinfahren. Das haben wir jetzt abgestellt. Es gibt jetzt einen großen Arkadenaufzug, also im Prinzip an gleicher Stelle wie der Lastenaufzug, einen Arkadenaufzug, wo jeder selbstständig, man kann den benutzen, ohne was zu bezahlen. Man kann jetzt einfach auf die Arkade hochfahren und jeder kann den Dom betreten, ob er jetzt nun laufen kann oder nicht. Oder mit dem Kinderwagen, also alle Leute, die die Treppen nicht bewältigen können, können da jetzt hochfahren. Und wir haben einen neuen Aufzug gebaut, der im Prinzip die Grablege, also vom Gruftgeschoss, Grablege, Predigtkirche, Emporen bis zur Museumsebene hochfährt. Also dass die Besuchende auch mehr Möglichkeiten haben, am sozusagen touristischen Weg teilzunehmen, aber auf die Kuppel. Das funktioniert. Ich werde immer oft gefragt, kann man denn auch mit dem Aufzug auf die Kuppel? Ist geometrisch ein bisschen schwierig, also das haben wir nicht hingekriegt. Naja, dann wir sprachen ja auch schon über das Jahr 2020, jeder erinnert sich Corona. Das war für uns ein Wackeljahr, weil wir gerade angefangen hatten zu bauen. Wir hatten auch überlegt, ob wir aufhören, die Särge wieder zurückbringen, aber wir hatten auch schon so viel abgebrochen. Also wir haben gesagt, so, wir ziehen jetzt durch. Aber dieser Unsicherheit wurde ja auch vieles teurer, ne? Also wir müssen ja auch immer öffentlich ausschreiben bei einer geförderten Baumaßnahme. Wir hatten Ausschreibungen, wo gar keine Angebote reinkamen, wo die Angebote doppelt oder dreifach so hoch war wie in unserer Kostenprognose, die wir am Anfang gemacht haben. Naja, dann kam dann erschwerend auch noch die Ukraine-Krise hinzu, Baupreissteigerungen. Also die Kosten konnten wir bei Weitem nicht halten und wir sind jetzt knapp bei 30 Millionen Euro angekommen.
Aber es hat sich ja gelohnt.
Ich finde ja.
Wenn man jetzt am Schluss also zusammenfassen müsste, welche Bedeutung hat denn Ihrer Meinung nach dieser Ort jetzt für die kulturelle Geschichte Berlins und welche Stellung hat er auch heute, also für die Stadt, für ihre Bewohner, aber natürlich auch für Besucher?
Ja, also ich finde den Ort sehr, sehr spannend, weil er ja schon auch sozusagen so eine Keimzelle Berlins ist, auch eben mit dem Humboldt-Forum, Berliner Stadtschloss, wie immer man das auch nennen mag. Und dann auch natürlich die Museumsinsel als UNESCO-Welterbe. Der Dom gehört nicht zum UNESCO-Welterbe, wir stehen in der Pufferzone. Aber trotzdem sind wir da ja in einem Umfeld unterwegs, der wirklich vom höchsten touristischen Rang ist, der extrem stark besucht wird. Und das sehe ich sozusagen als unsere Aufgabe eben als Kirche an diesem Ort, eben auch wirklich Kirche zu sein. Also wir haben jeden Mittag eine Mittagsandacht, das finde ich auch sehr schön, können Besucher einfach auch kommen, sich da reinsetzen. Die wird auch meistens in Deutsch und Englisch gehalten, so 15, 20 Minuten. Wir bringen natürlich sehr, sehr viel Geschichte mit und eben, da haben wir ja schon über die vielen Persönlichkeiten gesprochen, die dort bestattet sind, eben auch der Zusammenhang zwischen Kirche und Staat, das spürt man ja an der Stelle ja auch. Mit der rekonstruierten Fassade des Humboldt-Forums gibt es ja auch wieder den Zusammenhang. Also der Architekt Julius Karl Raschdorff hat sich ja am Stadtschloss orientiert, also dieser Neobarock. Das ist ja ganz wichtig, dass man sozusagen den Zusammenhang an den Platz bekommt, die Bezugsstellen da sind. Also ich glaube, dass dieser Ort ja wirklich politisch für die, also die politische Geschichte Berlins ganz interessant ist. Und die Menschen, die Besucher, die da kommen, ich glaube, die spüren, dass eben auch dieser Dreiklang aus Regierung oder Macht, wie man es, wenn man es vielleicht Macht nennen möchte, dann die Kirche und dann aber auch die Öffnung des Staates mit dieser Museumsinsel. Ne? Das war ja eine sehr, sehr große Geste zu sagen, wir öffnen jetzt hier den Lustgarten, wir bauen Museen für die Bevölkerung, damit auch eine Bildung stattfindet. Also ich finde diesen Ort einfach so wahnsinnig spannend an der Stelle. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen guten Beitrag geleistet, weil der Dom eben mit seiner Grablege, den Wiederaufbauarbeiten noch in der DDR-Zeit, ich nenne das immer, wir waren so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Wir haben ja eben die Grablege jetzt neu beleuchtet. Also es gibt ein anderes Konzept, es gibt mehr Informationen. Dann gibt es im Anschluss, wie bei jedem Museum, gibt es ja auch einen Shop und einen Café, dass die Menschen hier sollen ja auch ein bisschen konsumieren. Auch das haben wir umgebaut und ich finde, das ist auch sehr schön geworden und auch ein Besuch wert. Man kann auch ins Café nur so gehen, ohne den Dom zu besichtigen. Und wir sind da sozusagen, haben jetzt auch den Anschluss gefunden an die Bautätigkeiten und an die Gebäude, also auch an den Anspruch, den die Touristen haben heutzutage.
Eine persönliche Frage noch. Ihren Lieblingstag haben Sie schon genannt. Aber was war denn irgendwie Ihr liebstes Ereignis oder vielleicht auch irgendwie, was Sie besonders berührt hat während dieses ganzen Prozesses? Welcher Ort da in der Gruft im Dom ist so Ihr Platz, wo man Sie am ehesten findet?
Also es gibt eigentlich zwei Dinge. Also mich hat sehr berührt, als wir die Särge wieder zurückgebracht haben. Also wir haben das ja eigentlich gemacht, um den Särgen ein besseres Klima zu verschaffen und auch einen würdigeren Ort. Und die sind im September, Oktober letzten Jahres zurückgebracht worden und wir haben natürlich darauf hingearbeitet. Ne? Die Baustelle musste fertig werden. Das war ein wahnsinniges, sehr lebendig die Wochen davor. Und als sie dann wirklich zurückkamen, herrschte so ein bisschen Stille, hatte ich das Gefühl. Und es waren eigentlich fast ausschließlich Herren, die dann auch diese Särge transportiert haben. Das war auch toll zu beobachten, wie das funktioniert. Die waren auch teilweise sehr andächtig. Also es war toll zu beobachten. Also die Stimmung war einfach sehr schön. Und Räumlichkeiten, die ich sehr schön finde oder die jetzt sehr schön geworden sind, das sind eben diese Café- und Shop-Bereiche, wo ich gerade drüber gesprochen habe. Das waren eigentlich bauzeitlich Nebenräume. Der Dom ist bauzeitlich mit Kohle geheizt worden und es gibt einen Zugang zur Spree, wo der Kohlekahn angelegt hat und von dort aus hat dann der Heizer die Kohle ins Haus gebracht. Das waren ganz einfache Räume mit einem normalen Estrichfußboden, keine verputzten Wände und so. Und wir haben dann, als wir angefangen haben umzubauen, diese Abhangdecken abgemacht, die diese Räume zugemacht haben und haben gesehen, oben drüber sind die Gewölbe gar nicht verputzt, sondern nur unten drunter. Also das ist in den 1990er Jahren hat man die Wände verputzt. Und wir haben uns dann dazu entschieden, diesen Putz überall runterzunehmen, um das Gebäude auch an vielen Stellen wieder in seinen bauzeitlichen Zustand zurückzubringen. Und das sieht an dieser Stelle so wunderschön aus, weil man sieht da auf dem Backstein, wir haben das dann sozusagen überschlemmt wieder, also man sieht den Backstein nicht roh, aber die Form ist sichtbar. Und ich sage immer, man steht da so in der Masse des Hauses, also die Tektonik ist zu spüren, weil da steht halt wirklich das ganze Gebäude, kommt unten mit seiner Last an und es gibt Druckbögen, 1, 2, 3 Druckbögen, es gibt diese wunderschönen Gewölbe, da trägt das Haus und ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Raum geworden.
Ja, schön zu hören, dass auch das nicht nur als so touristischer Ort gemacht wird, sondern der eigentliche Zweck einer Grablege irgendwie noch immer eine Rolle spielt und dann auch den Toten sozusagen ein würdiger Ort geschaffen wurde. Ja, wenn sich unsere Zuhörer jetzt noch etwas weiter mit der Hohenzollerngruft beschäftigen wollen oder auch für einen Besuch vorbereiten wollen, hätten Sie noch ein paar Literaturtipps für uns?
Ja, es gibt leider noch keine aktuelle Literatur. Es gibt 2, 3 etwas ältere Bücher. Eins, glaube ich, mittlerweile schon vergriffen, soweit ich weiß. Das ist mein nächster Job, weil ich möchte gerne eine Publikation über unsere Bauarbeiten machen und ja, das steht auf der To-Do-Liste, aber man kann sich auf der Internetseite ganz gut informieren, eben schon im Vorfeld, was ist der Berliner Dom, wer ist dort bestattet, was ist die Grablege. Also da gibt's schon relativ viel. Was es auch gibt bei uns im Haus verteilt, gibt es so kleine Videoclips, so Stelen, wo so 3, 4 Minuten laufen, eben die auch schon erzählen, wer sind die Hohenzollern und so. Die kann man, soweit ich weiß, auch bei uns auf der Internetseite anschauen, das ist ganz schön. Und was auch sehr schön ist, ist jetzt so Werbung in eigener Sache, wir haben die Rückführung und die Bauarbeiten am Ende filmisch begleitet und wir sammeln gerade noch Spendengelder für die Fertigstellung des Films, also wir haben jetzt alles im Kasten, wie man immer so schön sagt, aber das muss halt geschnitten werden und so. Und es gibt auf unserer Internetseite einen sehr schönen Trailer über diesen, das ist kein richtiger Dokumentarfilm, der immer seine Kamera nur draufhält, sondern es ist sehr, so, wir sagen immer so zärtlich gemacht, also die Bilder sind sehr, sehr schön geschnitten und es ist auch mit Musik sehr schön untermalt, also ein toller Appetizer. Auch für die Leute, die sich dafür interessieren, wie baut man denn vielleicht so eine Grablege auch um? Wie werden Särge transportiert? Da kann man eigentlich ganz schön gucken.
Ja, und sonst noch viel Forschungsbedarf, wo man ansetzen kann. Vielen Dank, damit wären wir auch am Ende der heutigen Folge. Danke, Frau Schubesing, dass Sie hier waren.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.